a pack of wild dogs, they slowly eat you up.
Musik von Lost in Transition, was wir hier im Hintergrund hören, Regrets. Und wer sagt, wow, das klingt irgendwie schräg, das klingt interessant, würde ich ja mal live sehen. Das könnt ihr tun diesen Samstag in Erfurt im Club Frau Kotte am Erfurter Nordbahnhof, Magdeburger Allee 179, also hoch oben gelegen im Erfurter Norden. Kommt man aber gut mit der Straßenbahn hin, mit der Linie 5 Richtung Zoopark fahren. Aber die, die Frau Kotte kennen, wissen wahrscheinlich auch, wie man da schnell hinkommt. Und diese Band tritt auf dann von der Uhrzeit diesen Samstag um 21 Uhr. Ab 20 Uhr könnt ihr euch einfinden. Diese Woche gibt es noch etwas weiteres. Da bin ich sehr gespannt, was es da an neuen Erkenntnissen gibt. Ein bisschen was werde ich gleich schon im Gespräch erfahren, denn es geht einmal mehr um das Thema, Achtung, Medienbildung. Jetzt werden einige denken, ich kann es schon nicht mehr hören. Aber wir berichten ja auch regelmäßig drüber. Also wie müssen wir uns da annähern? Was sind die Herausforderungen? Wir selber von Radio Frei machen ja auch Medienbildung regelmäßig mit Schülerinnen und Schülern von Schulen, medienpädagogische Projekte. Und natürlich sind die Herausforderungen immer wieder neue, weil die Medien selber ja nicht stehen bleiben. Es ist immer um die Frage geht, wie kann ich zum Beispiel jüngere Menschen schulen, um auf Bilder zu achten, um auch zu schauen, wenn ihr etwas postet, wenn ihr irgendwo etwas hineinstellt ins Internet, dass ihr dann auch euch bewusst seid, was hat das für Konsequenzen auf euch, aber auch auf andere. Also es sind wahnsinnig viele Fragestellungen. Also die Medienvielfalt ist ja eine ganz andere als vor 30 Jahren. Das sind alles Allgemeinplätze, die ich hier erzähle, aber es geht natürlich darum, sich da auch immer wieder auszutauschen. Und deswegen gibt es jetzt übermorgen ein Jahrestreffen der Thüringer Bildungsakteurinnen und Akteurinnen hier in Weimar in dem Fall. Und das Jahrestreffen, das wird eben mit initiiert von der Fachstelle Strategische Medienbildung. Und die Organisatorin Andrea Betzig von dieser Fachstelle, die habe ich hier gleich zu Gast im Montagsgespräch. Und ich hole noch mal ganz kurz Luft und wir hören dann gleich Andrea Betzig. Montagsgespräch. Wir reden über ein Thema, welches immer wieder aufploppt und welches aber nicht mehr verschwinden wird, weil es einfach zu wichtig ist. Das Thema Medienbildung. Und da gibt es jetzt ein Jahrestreffen des Medienbildungsnetzwerks, also wo alle Akteure, Akteurinnen hier in Thüringen, Ministerien, Menschen, die eben mit Medienbildung zu tun haben, zusammenkommen. Das Ganze findet in der Sendehalle Weimar statt und lautet diesmal Augen auf, Medienbildung geht uns alle an. Und bei mir im Studio ist jetzt Andrea Betzig von der Fachstelle für strategische Medienbildung. Ich sage erstmal hallo.
Hallo Reinhard.
In 2 Tagen geht es los, das Jahrestreffen. Thema Augen auf, Medienbildung geht uns alle an. Das Jahrestreffen vom Medienbildungsnetzwerk, also wir sagen mal so, ne, Akteure, Akteurinnen, die mit Medienbildung zu tun haben. Fangen wir vielleicht mal so an, um den Ganzen so ein bisschen eine Vorstellung zu geben, was da eigentlich passiert, weil es gab ja auch im vergangenen Jahr ein Jahrestreffen. Was habt ihr denn da so alles besprochen? Wie war das?
Also die Fachstelle Strategische Medienbildung gibt es seit ungefähr einem Jahr. Im letzten Jahr, im Februar, haben wir so eine Auftaktveranstaltung gemacht. Wir haben unsere Akteure, so nenne ich mal alle, die sich mit Medienbildung beschäftigen, eingeladen und da sind ganz viele gekommen. Damals haben wir so mit 50, 60 gerechnet und am Ende waren wir 200 und das war richtig toll. Also wir hatten ein ganz, ganz großes Interesse von allen, die sagten, wir haben auf euch gewartet, es ist wichtig, dass wir jetzt endlich miteinander ins Gespräch kommen, es ist wichtig, dass wir gehört werden, dass wir sagen können, was wir brauchen und wir möchten natürlich auch mitgestalten. Und so war das auch. Also wir haben uns in Workshops zusammengefunden und haben einfach mal gesagt, was sind denn die Bedarfe dieses Medienbildungsnetzwerkes? Was braucht es denn, damit es in Thüringen Medienbildung nachhaltig, vielleicht über Zielgruppen hinaus und vor allen Dingen so funktioniert, dass man auch vielleicht davon leben kann. Weil, machen wir uns nichts vor, es gibt ganz viele tolle Projekte in Thüringen, es gibt ganz viele Akteure, die sich seit Jahren, Jahrzehnten um Medienbildung bemühen. Aber wenn man so ein Medienpädagoge ist, der davon leben muss, das ist ein ganz schön hartes Brot. Also das ist schwierig.
Jetzt hast du so ein bisschen Teil meiner Frage beantwortet, weil das Wort Medienpädagoge fiel. Du hast gesagt, war der Zuspruch wesentlich größer als erwartet. Also waren Medienpädagogen da, Lehrerinnen, vielleicht auch Eltern? Ich weiß es nicht. Also was du so mitbekommen hast, wer da so alles gekommen ist.
Genau. Also es waren schon von allen Zielgruppen alle vertreten. Das ist mir immer besonders wichtig. Das versuchen wir auch in diesem Jahr zu erreichen, dass wir sagen, Mensch, Leute, kommt und beteiligt euch, weil hier habt ihr die Möglichkeit, wirklich zu gestalten. Hier habt ihr die Möglichkeit, das, was ihr, was eure Belange sind, einfach mal zu artikulieren und zu sagen, so möchten wir es gerne. Ne, man kann immer im stillen Kämmerlein und in seiner Blase vor sich hin schimpfen, wenn das aber niemand weiß. Und wenn man sich sagt, entwickeln gemeinsam Lösungen, dann wird das auch nichts werden. Ne? Und so war es auch damals. Wir haben wirklich ganz viele Lehrer gehabt. Wir hatten Schulsozialarbeiter. Wir hatten aber auch Leute aus Institutionen, also die TLM, das TILM, Vereine, aber auch Leute in der Seniorenbildung, also wirklich auch Multiplikatoren und natürlich Vertreter der Ministerien. Und das ist total wichtig, weil dort nämlich Entscheidungen getroffen werden. Ne? Dort wird entschieden, welche Sachen werden denn gefördert? Wie sieht diese Förderrichtlinie aus? Wo sind die Töpfe, die wir noch bedienen müssen? Wo gibt es weiße Flecken, wo sich Menschen einfach nicht abgeholt fühlen? Und auch das ist ein total wichtiger Aspekt, auch eine ganz große Aufgabe unserer Fachstelle, sich darum zu kümmern, solche Transparenzen zu schaffen, was gibt es alles, aber auch zu sehen, was gibt es nicht und wo müssen wir was tun?
Das ist ja genau die Frage, das ist ja so ein weites Feld und es ist immer schwierig für mich, das ein bisschen im Gespräch immer so Beispiele zu finden. Also ich kann mir vorstellen, um mal so ganz banal anzufangen, die Grundausstattung an Schulen, könnte ich mir vorstellen, dass das vielleicht auch Thema gewesen ist. Das sehe ich eine andere Situation als in meiner Schulzeit in den 90ern, als der Polylux sozusagen das High-End-Gerät war. Da hat sich schon einiges getan. Aber es geht ja auch um Ausstattung und Zugänglichkeit.
Genau, also um ganz konkret beim Beispiel zu bleiben, natürlich ist Schule immer das, was uns zuerst einfällt. Und auch da muss man sagen, unter dem Maßgabe der Bildungsgleichheit herrscht in Thüringen eine unendliche Ungerechtigkeit. Es gibt Schulen, die sind super gut ausgestattet, die brauchen jetzt schon die nächsten Geräte, weil die anderen schon eine Generation übersprungen haben. Und es gibt Schulen, da gibt es nichts. Also, ne, da ist noch der Polylux da. Oder es gibt irgendwie einen alten Beamer, der aber seit 5 Jahren gefühlt die Glühbirne nicht mehr funktioniert und die keiner wechselt, weil sie zu teuer ist. Also das ist schwierig, natürlich die Ausstattung, aber wir brauchen auf jeden Fall auch Menschen, die damit umgehen können. Und Medienbildung bedeutet nicht Medienausstattung. Und Medienbildung bedeutet auch nicht, dass wir Geräte bedienen können, sondern dass wir bewusste Entscheidungen treffen, dass wir Mechanismen verstehen, dass wir Hintergründe kennen. Und zum Beispiel die Thüringer Landesmedienanstalt hat ja mit dem Thüringer Medienbildungszentrum schon viele Jahre aktive Medienarbeit. Da heißt das ganz einfach, Medienbildung heißt Medien verstehen. Also dort macht man eben ein Hörspiel, dort macht man einen Film, um einfach die Wirkung dessen zu spüren und zu sagen, ach klar, beim nächsten Mal weiß ich, Musik im Film wirkt so und so. Oder Texte kann man eben auch verändern. Und in der heutigen Zeit ist natürlich in einer Schnelllebigkeit zwischen Social Media und KI Medienbildung wichtiger denn je, weil wir trotz alledem und trotz aller Schnelllebigkeit immer wieder Mechanismen vorfinden, die ähnlich sind. Und auf die können wir uns berufen.
Es gab, also ich bin jetzt noch so ein bisschen gedanklich beim letzten Jahr und dann springen wir auch in dieses Jahr, letztes Jahr nur deswegen, weil ihr ja viele Erfahrungen auch gesammelt habt. Und die Kunst ist ja immer, wenn man sich so austauscht und die Panels hat und da ganz viele Meinungen sind, das irgendwie auch zu sammeln. Wie habt ihr das gemacht? Also ihr habt ja wahrscheinlich das dann mal zusammengetragen, protokolliert und damit wollte man ja was machen und weiterarbeiten.
Mhm, genau, also das war damals nach dieser Fachtagung wirklich auch nochmal wichtig, das, was wir ja irgendwo erfahren haben, strukturiert zu sammeln. Es ist ein Impulspapier entstanden, was wir sozusagen als Arbeitspapier verstanden haben. Also wir haben durchaus Aufgaben von unseren Fördergebern, aber wir haben natürlich auch quasi, wir sind die Stimme des Netzwerkes, also nehmen wir auch deren Belange auf. Und dieses Impulspapier war im Endeffekt die Grundlage für ganz viele Gespräche. Also ich sage immer, dieses letzte Jahr, das war so die Kennenlernphase. Ne? Wir sind überall gewesen und haben uns vorgestellt und Leute haben uns eingeladen und haben uns besucht und wir haben Gespräche geführt und das immer wieder vorgetragen und gesagt, ah ja genau, und das, die Zielgruppe und das passt zusammen und schaut doch mal hier und das gibt es. Und das ist total wichtig, wichtig gewesen. Jetzt ist, fängt so diese Arbeitsphase an. Das ist auch spannend, weil man jetzt immer schon in Strukturen eingebunden wird. Ne? Jetzt fängt es an, jetzt entwickelt man Konzepte, man geht in Gespräche, man versucht nachhaltig zu arbeiten und zu gucken, okay, wo passt es denn jetzt zusammen? Und das ist natürlich wichtig und richtig, dass wir da jetzt weitermachen. Und natürlich, dieses Impulspapier aus der letzten Veranstaltung ist immer noch Grundlage unserer Arbeit.
Und das können wir ja mal sagen, also dieses Mal geht es schon darum, also zielgruppenorientiert ist ein Thema. Ich hätte ja erwartet, dass vielleicht TikTok-Verbot, was im Raum steht, dass er vielleicht zu naheliegend, ich weiß es nicht, also dass das nicht auftauchte als Thema.
Also es ist natürlich auch ein heißes Eisen, ne? Da verbrennt man sich vielleicht doch mal den Mund. Wir möchten natürlich auch politische Akteure mit einbinden. Und man muss auch sagen, wir können uns da ganz doll die Köpfe heiß reden. Ne? Da kann man sich extrem drüber aufregen. Und wenn man dieses pädagogische Netzwerk sieht, also als Pädagoge ist immer das Verbot so das, wo man sagt, oh, eigentlich bist du dann gescheitert. Also wenn du verbieten musst, dann hast du irgendwas falsch gemacht, dann hast du die falschen Methoden gehabt. Ne? So ist eigentlich so diese Grundhaltung, diese intrinsisch pädagogisch motivierte Grundhaltung. Und wir haben uns eigentlich auch dagegen entschieden, ganz bewusst dieses Thema nicht unbedingt zu erhöhen, weil es einfach auch daneben noch ganz viele andere Themen gibt.
Aber ich höre raus, es war Thema bei euch. Es gab die Überlegung.
Natürlich, es gab auf jeden Fall die Überlegung und wir haben auch gesagt, es wird eine Rolle spielen, das wird mit anklingen und wir werden da auch im Austausch sein, aber es löst ja nicht die Probleme und im Gegenteil, ne, diese Erreichbarkeit, die wir jetzt in den Raum stellen, die wir jetzt ganz wichtig finden, einfach mit Leuten ins Gespräch zu kommen, die sind, ist natürlich, egal ob es dieses Verbot geben wird oder nicht, es ist natürlich wichtig, dass Leute informiert sind und wenn Dinge verboten sind und eventuell kriminalisiert werden, ist natürlich die Frage, wie komme ich denn dann noch in den Austausch? Also auch darüber kann man ja sprechen und zu sagen, oh Mensch, ist natürlich cool, wenn du das und das machst, aber überleg mal, ob das jetzt sinnvoll ist. Ne? Also einfach, um Gespräche am Laufen zu halten, um Situationen zu schaffen, wo man einfach über Dinge reden kann, ganz unbefangen. Und das muss uns doch eher am Herzen liegen, als einfach von vornherein zu verbieten und zu sagen, ja gut, dann ist das Problem gelöst und dann sind wir fertig.
Deswegen zielgruppenorientiert. Ich kann ja mal so, es gibt ja verschiedene Panels, kann man ja sagen. Und ein Panel heißt zum Beispiel Medienbildung aus der Perspektive der Zielgruppen, Austausch zwischen Peers ermöglichen. Also den ersten Teil habe ich noch verstanden. Zwischen Austausch zwischen Peers, was meint Peers?
Genau, also uns geht es darum, zu überlegen, was passiert denn? Also wir haben ja viele Institutionen, ich hole mal ein bisschen aus, ne, wo man sagt, okay, da ist Medienbildung irgendwie mit drin. Keine Ahnung, in der Schule gibt es ja in der Grundschule den Kursplan Medienkunde und dann hat man in der weiterführenden Schule jetzt aufbauend das Fach Medienbildung Informatik und irgendwie ist das immer auch eine Querschnittsaufgabe. Ja, aber dann hört's schon auf, ne? Als Eltern müssen wir so ein bisschen mediengebildet sein, weil wir müssen ja mit unseren Kindern das irgendwie ausverhandeln und ja, da sind wir auch mehr oder weniger auf uns selbst angewiesen. Und dann gibt es aber auch ganz viele, wo wir sagen, ja, keine Ahnung, wie die das so machen, ne? Die werden das schon irgendwie hinkriegen, so nebenbei. Und dass da manche Sachen vielleicht nicht so gut funktionieren oder dass sie da Fragen haben, die keiner beantworten kann, das ist natürlich keine schöne Situation. Und wir erleben das. Ich war gestern zum Beispiel als Medienpädagogin in einem Elternabend in Jena. Da hatte mich die Schule gebeten, extra für mehrere Fremdsprachen diesen Elternabend vorzubereiten. Ne? Also die Schule ist eine Brennpunktschule und sie hätten 20 unterschiedliche Sprachen an der Schule und ich sollte mich bitte darauf vorbereiten. Und habe das natürlich auch gemacht und habe versucht, da irgendwie zumindest in 2, 3 Sprachen so Flyer zu machen und meine Präsentation angepasst. Und es kam dann von denen keiner. Na, also das war so kommuniziert und trotzdem kommen die nicht. Und dann ist halt die Frage, warum? Na, weil es vielleicht gar kein Problem gibt, weil dieses Problemverständnis gar nicht da ist, weil es vielleicht auch eine kulturelle Barriere gibt, weil vielleicht ein Elternabend in der Schule auch unattraktiv ist, weil man das lieber zu Hause machen möchte. Und wenn man sagt, okay, Peers meint jetzt, wir bleiben in auf Augenhöhe. Nicht ich als Medienpädagoge komme und erzähle, sondern jemand vielleicht aus dieser Migrationscommunity sagt, Mensch, und wir machen das so und so und habt ihr schon mal gehört. Pierce meint, dass auf dem Schulhof Schüler Schülern etwas erklären. Und Pierce meint aber auch, dass Seniorinnen von anderen Senioren quasi informiert werden. Und das ist eine ganz große Hürde, die man nimmt, wenn man nämlich jetzt nicht als Pädagogin oder Wissenschaftlerin oder Lehrerin daherkommt und sagt, oh, ich bin jetzt aber besonders schlau und ich erzähle euch mal, wie es geht, sondern dass man das eben von einem aus einer Gruppe hört.
Ihr werdet wahrscheinlich dann auch wieder die Ergebnisse wieder in so Papiere übertragen, dass man eben, also dass nicht nur auf Papier steht und dann interessiert sich keiner mehr für, sondern dass man das irgendwie zusammenfasst nochmal und dann vielleicht weitergibt.
Genau. Also das ist uns total wichtig, dass aus so einer Veranstaltung immer etwas entsteht, was nachhaltig ist. Dass das nicht sagt, oh, jetzt hat man mal einen schönen Nachmittag und freuen uns übelst, dass wir uns mal gesehen haben, sondern dass wir einfach weitermachen können. Und es soll so ein bisschen die Idee daraus vielleicht noch mal ein Sommertreffen gehen, was wirklich, wo es wirklich ganz konkret dann um Methoden und Maßnahmen gibt. Also das ist so unser Plan, wo wir gedacht haben, da können wir uns im Sommer noch mal zusammenfinden für die, die möchten. Aber wir haben was ganz Tolles und da unterstützt uns zum Beispiel Radio Frei auch. Wir haben Journalisten eingeladen, die diese Panels begleiten und zwar ganz bewusst Journalisten, gerade die Fragen, die du jetzt stellst, ne, wenn man in so einer Blase ist und da ist einem immer alles klar, ist ja vollkommen klar, dass das vielleicht nicht jeder versteht. Und deswegen sollen die Journalisten einen kleinen Beitrag dazu schreiben. Und diese Beiträge werden wir veröffentlichen. Also was ist in den Panels passiert? Was sind die Herausforderungen? Was sind die Ziele? Ne, was kann man draus machen? Und das werden wir auch wieder auf der Homepage veröffentlichen. Und das kann man natürlich auch super gut dann auch in Veranstaltungen verwenden. Und weiterverwerten, damit es wirklich nachhaltig bleibt.
Wir werden das auf jeden Fall verfolgen. Wie gesagt, wir berichten ja auch selber dann drüber, gucken uns das mal an und sagen ja nochmal, dass übermorgen das Jahrestreffen 2026 ist des Medienbildungsnetzwerkes. Augen auf, Medienbildung geht uns alle an. Vielleicht auch so als Schlussfrage, wenn nicht so ein Jahrestreffen ist, man hat es ja eben im Gespräch herausgehört, Fachstelle für strategische Medienbildung, was macht ihr zwischen den Jahrestreffen? Also da wird ja auch ganz viel gemacht. Ne? Also ja. Ihr habt rausgehört, Elternabend in Jena besuchen, aber da ist ja viel mehr noch dahinter.
Genau, also uns ist total wichtig, dass wir natürlich an der Zielgruppe dranbleiben, ne, dass wir wirklich im Gespräch sind, aber unsere Hauptaufgabe, das ist dieses Netzwerk fördern und dieses Netzwerk fördern heißt, dass man dieses Netzwerk zu kennen. Das heißt, wir entwickeln eine imaginäre Thüringen-Karte, wo wir eintragen, welche Medienbildungsangebote in Thüringen gibt es denn? Ne, welche Akteure gibt es, welche Angebote gibt es? Wir arbeiten ganz stark mit unterschiedlichen Ministerien zusammen und entwickeln für die Strategien, zum Beispiel um so etwas wie Social Media in der Schule oder Smartphone in der Schule gut zu verorten. Da entsteht eine Art Datenbank, ein Chatbot, der sich dann darum kümmert. Es entstehen Qualitätskriterien, weil ganz ehrlich, kein Mensch weiß, was gute Medienbildung ist. Ne? Also jeder kann sagen, mache jetzt Medienbildung. Und dann wir sagen dann ja, und ist das jetzt aber auch gute Medienbildung? Wir wollen natürlich auch qualitativ gute Medienbildung in Thüringen machen. Und dafür haben wir Qualitätskriterien entwickelt. Ne?
Kannst du mal eins nennen? Also was ist jetzt ein bisschen gemein, das nachzufragen. Gibt es da so einen Punkt, wo man sagt, daran erkenne ich gute Medienbildung?
Na klar, also gute Medienbildung ist dann, wenn man kritisch hinterfragt. Also wenn dein Medienbildungsangebot so ist, dass du am Ende sagen kannst, ich habe es jetzt irgendwie verstanden und ich kann kritisch nachfragen. Also ich fühle mich in der Lage, das zu hinterfragen, was ich gerade sehe, was ich konsumiere. Ich weiß, wenn ich TikTok konsumiere, dass das ein Algorithmus ist, der sich dahinter befindet und dass dieser Algorithmus genau weiß, ich bin weiblich, ich bin so und so alt, das sind meine Vorlieben und deswegen spielt er mir das vor. Du kannst Social Media nutzen, solange du möchtest. Ne? Wenn du weißt, was das ist und dass du in dieser Blase bleibst, ist das total in Ordnung. Aber du solltest auch wissen, dass es noch ein anderes Medienverständnis neben diesen Social Media Blasen eben gibt. Na, und das sollte Medienbildung auf jeden Fall machen. Dinge benennen und Leute bewusst, also in Bewusstheit bringen, ne, in Bewusstheit zu dem, was sie tun.
Andrea Wetzig von der Fachstelle für strategische Medienbildung, vielen Dank für das Gespräch.
Sehr gerne.
Take Your Mama Out von den Sister Sisters. Und da denke ich jedes Mal, mein Gott, ist das wirklich so lange her? Vor 24 Jahren war das eine ganz große Nummer im Jahr 2002. Sogar eine so große Nummer war damals Platz 1 der deutschen Charts. Das war damals wirklich noch relevant. Heute ist völlig wurscht, wer Platz 1 ist. In der Regel halten die Lieder auch nur eine Woche und verschwinden dann wieder in der Versenkung. Das war damals vor 24 Jahren noch ein bisschen anders. Ich habe schon gesagt, in diesem Unterdessen-Magazin, was hier am Anfang der Woche steht, es gibt ja noch vier weitere in dieser Woche, morgen auch wieder eins mit Kollegin Donata und mit Asmus, kann ich schon mal empfehlen. Dann geht es hier speziell in der Montagsausgabe immer auch darum zu schauen, was können wir diese Woche alles so unternehmen. Konzerte habe ich schon ein paar genannt, aber auch Lesungen gibt es. Unter anderem übermorgen könnt ihr Peggy Medler erleben, eine sehr bemerkenswerte Autorin und Dramaturgin. Sie hat Theater, Kultur und Erziehungswissenschaft studiert und ich habe immerhin mit ihr eins gemeinsam, Kulturwissenschaft habe ich auch mal studiert und wir sind beide 1976 in der DDR geboren. Ich allerdings in Erfurt, sie in Dresden und sie beschäftigt sich deswegen auch viel mit der DDR-Zeit, unter anderem mit ihrem jüngsten Roman Selbstregulierung des Herzens. Und dieser Titel, ja, der ist vielleicht, ja, der macht neugierig, aber kann auch so ein bisschen in die Irre führen, wie die Veranstalterung der Lesung, sagt Galina Haag.
Ich habe manchmal das Gefühl, dass der Titel so ein bisschen irreleitend ist oder man nicht genau versteht, worum es da geht. Ich finde den Titel sehr schön, aber es ist kein wissenschaftliches Buch per se, sondern es geht in irgendeiner Form um unter anderem DDR-Themen. Es geht um die Wende- und Nachwendezeit, es geht um Resilienz, es geht darum, wie man mit Veränderungen klarkommt, innerhalb von einer Freundesgruppe, von einem Dorfzusammenhalt. Genau, und wie man mit einfach Strukturveränderung oder eigentlich der ganzen Sozialisierung, die sich plötzlich ändert und an eine neue Umgebung anpassen muss, an ein neues Lebensgefühl fast schon umgeht und was das mit Menschen macht und wie man damit resilient umgehen kann.
Also ich bin neugierig geworden. Ich bin wirklich auch Fan von Peggy Medler. Ich habe sie vor inzwischen 2 Jahren im Erfurter Ried erlebt. Da hat sie damals gelesen aus Drei ostdeutsche Frauen betrinken sich und gründen den idealen Staat. Das war eine ganz wunderbare Veranstaltung seiner Zeit von einem Phoenix Theaterfestival. Das war eine andere Geschichte, aber sie ist wirklich jemand, die sich sehr für die Dinge interessiert, die viele biografische Elemente verarbeitet, wie eben die Jugend der DDR und die Zeit danach, wie eben jetzt in diesem Roman Selbstregulierung des Herzens. Und übermorgen gibt's diese wunderbare Lesung im Haus Dacherröden. Um 19.30 Uhr geht's los. Das Haus Dacherröden befindet sich am Anger 37. Und wer noch ein bisschen Lust auf Musik hat, da habe ich auch noch einen weiteren Hinweis. Wieder am Samstag, da ist einiges los. Zur Erinnerung, in der Mehlhose könnt ihr ein Konzert erleben. Bei Frau Kotte könnt ihr ein Konzert erleben. Aber eben auch Ilvers Musikbar, Magdeburger Allee 136. Und zwar von Uli Sailor. Ist Punkrock-Piano wird's hier beschrieben, aber ich kann ja viel beschreiben. Wir hören jetzt erstmal ein Stück von Uli Sailor, Kiezblock.
So viel Scheiße insgesamt. Renate abgebrannt, RAW-Demontage, About Blank, eine Tiefgarage. Die Else wird Hotelkomplex. Wir wollen tanzen und Exzess. Bullenschützen-Nazis in der neuen Bahnhofstraße. Bezahlt wird hier mit Bitcoins, 1000 Autos vor der Nase. Was passiert nur hier im Kiez? Alles stirbt und keiner sieht's.
Rosis gibt's auch nicht mehr, Scheiße.
Kiezblock! Was ist eigentlich los?
Office Tower hingeschissen, Aquarium in der Bucht, Rummelsburg, Betongruck. Wann ist das Kapital so eskaliert?
Nordkiez,
Gefahrengebiet. Autobahn frisst Häuser, 1000 Leute werden verdrängt. Warum wird das Potenzial von dieser Stadt so weggeschenkt? Das hier wird ein Club aus Beats. Wir brauchen Glitzerpower hier im Kiez.
Glitzerpower!
Kiezblock! Los hier! Kiezschock! Ich
an, wir gehen in den Widerstand. Jung und alt, reiht euch ein, wir sagen nein.
Ja, das ist doch mal eine Ansage. Das war Uli Sailor und diesen Künstler könnt ihr live erleben. Diesen Samstag in der Ilvers Musikbar hier in Erfurt, im Erfurter Norden, in Magdeburger Allee 136 um 20 Uhr geht es los. Ich möchte ein paar Menschen grüßen, weil ein paar Leute hören ja doch zu. Viele hören in Küchen mitunter noch ganz klassisch zu, in ihrem kleinen Radio. Und deswegen gehen Grüße raus an Sarah und Ed. Die hören mindestens zu. Es sind bestimmt auch noch ein paar mehr. Ich glaube teilweise bis zu 10 Menschen gleichzeitig, vielleicht auch 100 Menschen gleichzeitig. Wir wissen es aber nicht bei Radio Frei. Ich sitze hier immer so einsam im Studio A und weiß nicht, wer zuhört. Ich weiß, dass ein paar Menschen innerhalb von Radio Frei zuhören. Da gucke ich dann immer hier in die Nachbarräume. Und manchmal kriege ich mit, wenn ich einen guten Witz reiße, dass dann nebenan gelacht wird. Aber das kann natürlich auch ein anderer Grund sein, warum gelacht wird. Vielleicht hat es gar nichts mit mir zu tun. Ich habe noch einen Hinweis, und zwar auf einen Film, der mindestens noch zweimal läuft, dann vielleicht aber so schnell in Thüringen nicht mehr, nämlich Das geheime Stockwerk von Norbert Lechner. Der läuft in Weimar im Sinistar morgen und übermorgen um 14.15 Uhr. Schon mal vormerken, insofern ein besonderer Film. Er hat nämlich im vergangenen Jahr beim Kindermedienfestival eigentlich den großen Abräumer gemacht. Er hat 3 goldene Spatzen, das sind die Preise, mit nach Hause genommen, unter anderem eben auch mit für den besten Film. So ein bisschen wie bei den Oscars eigentlich, eben nur für Kinder und Jugendliche. Und erzählt wird in Das geheime Stockwerk eine Zeitreisegeschichte von einem Jungen namens Carly, gespielt von Silas John, der von der Gegenwart in das Jahr 1938 in Österreich die Zeit zurückreist, sich erst wundert, weil das über einen Fahrstuhl passiert in einem Hotel und dann aber so langsam mitbekommt, Moment, die Menschen sind ja anders gekleidet. Das Jahr 1938 war das Jahr des sogenannten Anschlusses, also die Besetzung von Nazi-Deutschland hat Österreich besetzt, wobei man wirklich ganz genau sagen muss, das war schon auch freiwillig von den Österreichern akzeptiert. Es war auf jeden Fall eine Zeit des Schreckens. Es wurde dann noch schrecklicher. Es kam dann noch zum Beispiel der Holocaust. Auch das ist Thema in diesem Film, denn Carly freundet sich mit einem jüdischen Mädchen an und die Frage steht hier im Raum, ja, kann er sie warnen? Muss er sie sogar warnen? Und greift er damit nicht in die Zukunft ein? Ein Film, der beim jungen Publikum sehr gut ankam. Wir von Radio Frei haben auch immer wieder in verschiedenen Veranstaltungen darüber berichtet. Damals schon beim Goldenen Spatzen hatten wir Beteiligte gesprochen. Und ich habe jetzt nochmal eine kleine Collage zusammengestellt. Beginnt erst mal mit einem Ausschnitt aus Das geheime Stockwerk und dann hören wir verschiedene Stimmen, unter anderem einen der Darsteller, Maximilian Reinwald, der ganz wunderbar gespielt hat, der das Herz wirklich des Zuschauers, der Zuschauerin erobert hat, aber auch ein Gespräch mit Silas John, Konstantin Horn ebenfalls, Schauspieler und da zu sehen, also das sind alles Kinderdarsteller, der Regisseur ist mit dabei und ganz am Ende hören wir auch nochmal Elisabeth Wenck, die Leiterin des Kindermedienfestivals Goldener Spatz, wie sie sich äußert, warum Kino als Lernort und als Gemeinschaftsort auch wichtig ist. Es sind jetzt viele Informationen. Wir werden einfach mal so entspannt, so ein wenig dieser kleinen Collage lauschen. Beginnt erstmal mit dem Ausschnitt.
1938.
Komische Schuhe. Soll ich dir putzen?
Wie siehst du überhaupt aus?
Wenn du wüsstest, wo ich herkomme.
Aus dem Zirkus?
Ich komme aus der Zukunft.
Was ist denn das?
Ich habe keine Ahnung.
Was ist passiert, Herr Direktor?
Diebstahl, Herr Inspektor.
Ich habe nichts gemacht.
Maximilian, du hast einen Spatzen gewonnen als bester Hauptdarsteller. Wie ist es?
Sehr aufregend. Also, wie ich Maximilian gehört habe, da habe ich mir gedacht, vielleicht. Aber dann als Reinwald, dann bin ich, Herzklopfen habe ich gekriegt, ja.
Mir gegenüber steht einer der Darsteller, der Kinderdarsteller aus Das geheime Stockwerk, nämlich Konstantin Horn, der den Hitlerjungen Heinrich spielt. Hallo.
Hallo.
Wie ist es überhaupt für dich? Du hast den Film jetzt ja, nehme ich an, schon mehrfach gesehen, auch auf Festivals. Du bist jetzt 13, glaube ich, oder wie alt bist du jetzt?
Ja, ist richtig.
Und du siehst dann ja dein jüngeres Ich. Wie ist das, mit dem Film konfrontiert zu werden?
Das erste Mal, als ich den Film gesehen habe, war es dann schon irgendwie, vor allem in den ersten Szenen, ein bisschen peinlich. Aber ich habe mich dann irgendwie auseinandergesetzt damit. Und ich fand es dann im Endeffekt auch irgendwie cool, dass ich halt auch bei so einem Projekt dann auch mitgemacht habe. Und habe dann auch halt so gesehen, wie ich halt eben gespielt habe. Und das hat mir auf jeden Fall Spaß gemacht, mir damit zuzuschauen. Und zu dem jüngeren Ich.
Wie alt warst du damals?
Ich war, ich glaube, 11 und Ja, also ich glaube, man sieht auf jeden Fall in meinen Gesichtszügen auch, dass ich komplett anders aussehe. Zum Glück auch bei der Frisur, weil so würde ich ja nie im echten Leben rumlaufen. Ja, ich finde es auch irgendwie interessant, so auf mich zurückzublicken.
Mit 11, welchen Wissensstand hattest du über das Thema? Du hast jetzt eben gesagt in der Diskussion, du hast als Hitler das rosa Kaninchenstall gesehen gehabt. War das schon zu dem Zeitpunkt so oder warst du da noch völlig unberührt mit dem Thema Nationalsozialismus, Judenverfolgung, Holocaust?
Ich wusste damals schon viel. Also als Hitler das rosa Kaninchenstall, bin ich mir nicht sicher. Ich glaube, ich habe das kurz vor den Dreharbeiten gesehen oder auch während der Dreharbeiten, weil ich ja ständig zwischen Zuhause und Drehort gewechselt bin. Und eigentlich wusste ich schon viel über das Thema und das hat mir auch geholfen, dann in die Rolle auch reinzuschlüpfen.
Ja, das war uns klar, weil wir wissen ja, die Vergangenheit kann man nicht ändern. Die ist einfach passiert und deswegen war natürlich bei der Entwicklung des Drehbuches hat man immer im Hintergrund, wie können wir die Geschichte so erzählen, dass der Kali eigentlich jetzt, was das angeht, was die Veränderung der Vergangenheit, dass er keine Chance hat, dass er keine Möglichkeit hat, da einzugreifen. Und deswegen war uns deswegen also wichtig, dass er eigentlich nichts über die Zeit weiß. Und wenn er versteht, in dem Moment, als er versteht, was da wirklich passiert ist, dann kann er nicht mehr reisen, weil der Lift in die Vergangenheit nicht mehr funktioniert.
Ich kann mir auch vorstellen, dass Sie den Film gerade jetzt auch machen. Also Sie machen den natürlich, weil Sie die Idee gut fanden. Aber das Interessanteste ist, dass er jetzt in den zeitlichen Zusammenhang fällt. Nicht nur, dass vieles politisch in Bewegung ist, um das mal ganz vorsichtig zu formulieren, sondern auch, dass viele Zeitzeugen, hier waren ja auch ein paar Zeitzeugen, die in Vorbereitung auf den Dreh, die man noch befragen konnte, inzwischen sterben. Also die letzten, die damals Kinder waren, können noch davon berichten. Und es findet jetzt, wie soll ich sagen, es geht jetzt in so einen neuen historischen Abschnitt, wo der Holocaust, der Zweite Weltkrieg, mitunter so behandelt wird, wie man über die Französische Revolution spricht und das einer jüngeren Generation erklären muss. Hat das trotzdem auch mit einer Rolle gespielt, dieser Gedanke, dass man zum Beispiel Bildungsarbeit und so weiter neu denken muss?
Ja, uns war es natürlich ganz wichtig, die Frage war für uns ganz wichtig, wie kann man Kindern über diese Zeit erzählen, ohne sie zu traumatisieren, ohne irgendwelche schrecklichen Bilder zu zeigen. Und da war eigentlich sozusagen, da fanden wir diese Idee, dass ein Kind von heute in dieser Zeit sozusagen landet und dort diese Zeit kennenlernt, die fanden wir einfach sehr, sehr stimmig dafür. Und jetzt, was sozusagen die heutige politische Situation angeht, wir haben vor 5 Jahren, als wir mit dem Projekt begannen, in der Tat nicht geahnt, dass der Film, wenn er fertig ist, so aktuell ist.
Wir werden uns überall reinschleichen und alles überprüfen.
Er ist unsere einzige Spur. Wir müssen ihn überprüfen.
Wenn wir ihnen das Sand weglegen wollen, wir sind Vaters Augen und Ohren.
Ich habe auch noch eine Frage, Kali. Wie wird das Ganze ausgehen?
Also bisher ist der Film überall gut angekommen. Und als ich ihn das erste Mal gesehen habe, das war in Slin in Tschechien. Und da haben wir tatsächlich auch den Filmpreis gewonnen. Also das war schon starke Leistung.
Das ist ja sowieso, es geht, muss man ja sagen, es ist eine Zeitreise mit einem Fahrstuhl von der Gegenwart ins Jahr 1938 in ein Hotel mitten in der Nazi-Zeit und ja, die Verfolgung der Juden spielt eine große Rolle und du spielst sozusagen den Jungen aus der Gegenwart, der natürlich mehr weiß als die Leute in der Vergangenheit. Wie ging's denn dir persönlich? Wann hast du das erste Mal mit dem Thema Nationalsozialismus zu tun gehabt vor den Dreharbeiten?
Ich glaube, das waren so typische Themen, die mir halt mein Vater zum Beispiel mal am Tisch erzählt hat. Und ich glaube, meine Eltern haben da jetzt gar nicht so aufgepasst, was sie da jetzt sagen, was nicht, weil ich glaube, die wussten, dass ich damit immer sehr gut umgehen kann. Und deswegen bin ich sehr früh, ich glaube, mit 7, 8 Jahren habe ich das erste Mal das gehört. Deswegen, genau.
Durch den Film ja noch mal intensiver, also das kam ja raus in den Fragerunden oder in anderen Interviews mit Zeitzeuginnen gesprochen. Das war dann schon noch mal detaillierter, noch mal eine andere Erfahrung, nehme ich an.
Ja, sie hat uns von der Kristallnacht erzählt. Also ich habe die Kristallnacht nicht gekannt und ich habe mich danach auch, nachdem sie das erzählt hat, die Zeitzeugin, habe ich mich darüber informiert und das war natürlich dann schon ein Schock. Also das war schon sehr heftig für mich.
Ein Kino kann es sehr gut leisten, weil ich glaube, das ist einerseits das Intergenerative, aber allgemein ist es die Community, in der wir was erleben, die Gemeinschaft, in der wir was schauen. Und man merkt es hier in den emotionalen Szenen, haben wir es alle gespürt. Und wie du meintest, so dieses, der Georg lebt noch und so, das sind diese Emotionen, die wir gemeinsam spüren. Also es ist ein großer Resonanzraum hier. Und wenn man das auch noch sozusagen mit so einem Film wie dem hier hat, wo man danach buchstäblich seine Oma fragen kann, weißt du noch, wie das damals war, ist das natürlich ein wunderbarer Raum für Kommunikation.
Das war Elisabeth Wenck, die Leiterin des Kindermedienfestivals Goldener Spatz, bei einer Veranstaltung zum Film Das geheime Stockwerk, ein Film, in dem es um eine Zeitreise geht. Und jetzt eben Die verschiedenen Töne war auch eine Zeitreise, denn die wurden in verschiedenen Monaten aufgenommen, in den letzten 12 Monaten, seitdem ich den Film das erste Mal im Juni vergangenen Jahres gesehen habe beim Goldenen Spatzen, Das geheime Stockwerk. Und deswegen jetzt so ausführlich, ich glaube, ihr habt so ein bisschen was mitnehmen können, wie es auch den gerade sehr jungen Darstellern in dem Fall ging, als sie selber das erste Mal mit dem Thema Nationalsozialismus und Holocaust in Berührung kam. Nichtsdestotrotz geht es ja auch darum, sich den Film selber mal anzuschauen und eine Meinung zu bilden. Und das könnt ihr tun. Und da muss man sagen, dass der Film leider jetzt zum Bundesstaat ziemlich unter dem Radar läuft, in wenigen Kinos überhaupt in Thüringen zu sehen ist. Aber er ist im Sinister in Weimar zu sehen, Das geheime Stockwerk, am morgigen Dienstag und am Mittwoch jeweils um 14.15 Uhr. Solltet ihr Zeit haben, zum Beispiel nach der Schule, dann einfach gleich einen Film zu schauen, dann schaut euch Das geheime Stockwerk an. Ein sehr sehenswerter Film.
Things are gonna change, not for better. Don't know what it means to me, but it's hopeless, hopeless. Gotta get you home, could be with anyone. I think of what I've done, you know it all. Is everything. The more I talk about it, the less I do control. Everything means everything. Can't understand a word. I put the stuff I'm saying. The things I do possess, sometimes they own me too. Oh, what they gonna do to me? I think it's hopeless, hopeless. What I can't explain, I'm sure you get it well. Since I always wanted, I always wanted you. Everything is everything. The more I talk about it, the less I do control. Everything means everything. Can't understand a word. I put the stuff I'm saying. Riding low, riding low, riding fast, oh, this is what I want. Look at what it did for me.
Musik von Phoenix, Everything is Everything. Eine bemerkenswerte Ausstellung hat jetzt am Wochenende eröffnet in der Erfurter Kunsthalle. Ich will sie mir unbedingt anschauen. Ich kam noch nicht dazu. mir da Zeit zu nehmen. Das werde ich aber dieser Tage auf jeden Fall tun. Die Ausstellung heißt Women in the Dark, Aufruhr des Schweigens. Und ich zitiere hier sehr gern, was da im Pressetext auch geschrieben wird oder in der Selbstdarstellung der Kunsthalle. Women in the Dark ist ein internationales, partizipatives und transdisziplinäres Kunstprojekt der Schweizer Künstlerin Franziska Gräber, die sich gegen Diskriminierung und Gewalt richtet. Es trägt die Stimmen von Frauen weltweit in die Öffentlichkeit. Das Projekt wurde 2016 in Simbabwe initiiert und wird seither in China, Indien, Chile, Mauritius, den Seychellen, der Schweiz und in Deutschland umgesetzt. In der Kunsthalle Erfurt ist Women in the Dark nun in einer erweiterten Form zu sehen. In vielfältigen Installationen, Objekten, Videos und Audiobeiträgen werden die Erzählungen der Frauen und das Thema im Ausstellungsraum unmittelbar erfahrbar. Soweit zum Text. Ich bin, wie gesagt, sehr neugierig und kann euch das nur empfehlen, sich diese Ausstellung Women in the Dark, Aufruhr des Schweigens anzuschauen, zu sehen in der Erfurter Kunsthalle. Am Fischmarkt ist geöffnet, immer von 11 bis 18 Uhr. Und wir hören ganz neue Musik von James Blake. Trying Times heißt das Album und der Song, den wir jetzt hören, ist Death of Love. Ganz neue Musik von James Blake war das Death of Love, der übrigens auch mit für den Oscar nominiert war für seine Beteiligung am Soundtrack zu Sinners, einer der Abräumer des Abends vergangene Nacht bei der Oscarverleihung. Sinners hat 4 Oscars bekommen, damit Platz 2, wenn man so ein Ranking aufmachen würde, hinter One Battle After Another mit 6 Oscars. Übrigens an dieser Stelle sei gerne erwähnt, ein Oscar für den besten Dokumentarfilm hat ein Nobody gegen Putin bekommen und diesen Dokumentarfilm jetzt mit dem Oscar prämiert. Es geht um einen Schulsozialarbeiter, der sehr kritisch seine Schule beleuchtet im heutigen Russland. Diesen Film könnt ihr in der Arte Mediathek euch kostenfrei anschauen. Ich habe mal geguckt, was wir die Woche noch alles unternehmen können. Wir, ihr, zum Beispiel Elektra anschauen. Elektra, eine ganz klassische griechische Tragödie, klingt nur so ein bisschen nach, oh nö, muss das sein, schwere Kost. Nein, also ist sehr unterhaltsam inszeniert und zwar vom Jugendtheater Schotte. Da gibt es gleich 2 Vorstellungen am Freitag und am Samstag. Ich kann nur empfehlen, da reinzugehen. Ist schon häufiger aufgeführt worden. Es gibt noch Tickets, ich habe extra mal geschaut. 20 Uhr geht's jeweils los. Die Schotte, wer noch nie da war, in der Schottenstraße 7, wirklich sehr zentral gelegen, ganz in der Nähe der Krämerbrücke, also in Erfurts Innenstadt. Also da unbedingt auch mal mit vorbeigucken.
This is not my life, it's just a fond farewell to
nahezu bis zum Schluss ausgespielt. Und die Sendung, deswegen passt Schluss ganz gut, ist auch am Ende angelangt. Aber wo es einen unterdessen am Montag gibt, gibt es auch einen unterdessen am Dienstag, das Tagesmagazin, morgen um 9 dann mit Asmus und Donata. Und Donata ist jetzt bei mir. Hallo Donata.
Hallo Reinhard.
Morgen gibt es verschiedene Themen, natürlich auch tagesaktuelle Sachen, unter anderem etwas, was uns alle irgendwie betrifft, zumindest die Leute, die Bus und Straßenbahn fahren, haben mitbekommen, es gab schon einige Warnstreiks, es gibt am Mittwoch die nächste Verhandlungsrunde und ihr wart bei einem der Streiks mit dabei und habt vor allen Dingen mit den Betroffenen, also Straßenbahnfahrern, Straßenbahnfahrerinnen gesprochen und auch beobachtet, ne? Also habt ihr nochmal einen eigenen Eindruck mitgenommen.
Ja, da muss ich jetzt auch mal schamlos Eigenwerbung machen, wir haben da wirklich einen ziemlich schönen Videobeitrag gemacht, den man auf der Internetseite finden kann von uns. radiofrei.de zu dem dritten Streiktag. Es war der 11. März, also letzte Woche Mittwoch waren wir da spontan mit Kamera und Mikros und Interview Laune unterwegs und da werde ich morgen ein Interview senden, auch also Ausschnitt.
Was da nochmal auch ein bisschen die Perspektive wechselt, worum es hier auch genau geht. Und wie gesagt, wir weisen gerne auch auf den Videobeitrag des Kollegen Martin hin. Dann geht's um den anonymen Krankenschein. Das ist immer interessant. Wir reden ja auch immer drüber, was machst du so? Und da habe ich auch gefragt, anonymer Krankenschein, was ist das? Wie betrifft das? Du kannst es ja auch nochmal uns allen sagen.
Also kurz zusammengefasst, der anonyme Krankenschein ist ein Verein, ein Angebot, der für Menschen besteht, die aus verschiedensten Gründen keine Krankenversicherung haben, aber ärztliche Hilfe bedürfen. Und man kann wirklich auf ganz verschiedene Wege da reinrutschen. Also ich habe zum Beispiel auch selbst nach meinem Studium meine Briefe nicht geöffnet und hatte dann plötzlich einen bösen Brief von meiner Krankenkasse, dass ich doch jetzt wieder einsteigen soll und alles nachzahlen muss. Und wirklich, man kommt über verschiedene Wege da rein.
Also es kann dann schneller passieren, als man denkt und wie man dann doch trotzdem abgesichert ist, das werden wir dann auch morgen erfahren. Und dann haben wir schon gesagt, wir hatten schon ein Streikthema, Protestthema. Es gibt noch ein weiteres Protestthema. Kollege Asmus hat mit Menschen gesprochen, die protestieren und zwar mit den Nachfolgern der letzten Generation.
Genau, die neue Generation. Da hat er jemanden dran bekommen, der davon erzählt. Ich habe es mir selbst noch nicht angehört. Ich bin da auch ganz gespannt morgen.
Also deswegen sind wir alle gespannt. Morgen wieder einschalten, ab um 9 kann man dich dann hören unterdessen. Und danke Donata, dass du hier gewesen bist.
Dankeschön.
Und wir machen hier weiter mit Musik von den Kollegen von Muckefuck. Läuft immer Freitagabend, in dem Fall rausgesucht King Tuff. Macht's gut.
Then you fly. Time goes by.